Deutschlandfunk Nova.
Heute vielleicht nicht, dafür dann aber morgen und überübermorgen. Und wenn sich nichts ändert, dann geht das leider so weiter. Jeden zweiten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Und mindestens einmal in ihrem Leben wird jede dritte Frau Opfer von physischer und oder sexualisierter Gewalt. Wenn es um Hass und Gewalt gegenüber Frauen geht, dann haben wir hier in Deutschland wirklich erschreckende Zahlen, Tendenz steigend. Wo dieser Hass seinen Ursprung hat und was man dagegen tun kann, darüber sprechen wir jetzt mit Fikri Anil Altıntaş. Als Autor beschäftigt er sich schon viele Jahre mit den Themen Männlichkeit, Rollenbilder und Antifeminismus. Anil, gerade gibt es ja wirklich so eine Art antifeministischen Backlash, was sich ja leider eben auch in diesen Zahlen zeigt, die ich gerade genannt habe. Wie kommt es denn, dass bei Männern frauenfeindliche Ansichten wieder mehr Zuspruch bekommen und eben auch die Gewalt da steigt?
Ich glaube, erstmal dürfen wir den Fehler nicht machen, zu denken, das ist irgendein neues Phänomen. Ich glaube, das, was wir als Frauenhass bezeichnen und auch der Antifeminismus, der war immer schon da, aber er zeigt sich gerade einfach aggressiver, weil sich auch zum Beispiel auf Social Media die Akteure, die genau diesen Frauenhass reproduzieren, noch aggressiver auftreten und noch mehr Sichtbarkeit bekommen. Plus, wir haben eine Diskursverschiebung auch in Deutschland, auch international, in dem auch gewisse Dinge einfach mehr gesagt werden können, nämlich dass zum Beispiel Frauen an den Herd gehen sollen, also in bestimmte Geschlechterrollen gepackt werden und dadurch eben diese Abwertung und Geringschätzung von Frauen, die diesem Frauenhass zum Beispiel auch zugrunde liegt, immer weiter gefördert wird. Und das, was wir als Besitzanspruch auf weiblich gelesene Körper verstehen, der eben diesem Frauenhass auch zugrunde liegt, der steigt durch solche Verschiebungen des Sagbaren. Und das ist im Prinzip genau das Problem. Also dieser Frauenhass ist kein isoliertes neues Phänomen, sondern eng mit unseren gesellschaftlichen Machtstrukturen und kulturellen Normen verknüpft und ist quasi so ein bisschen die Ideologie und das Glaubenssystem unserer patriarchalen Strukturen, in denen wir leben.
Du hast jetzt auch als einen Punkt schon so Social Media angesprochen und da gibt es ja so toxische Männlichkeitsvorbilder wie zum Beispiel einen Andrew Tate, der enorm hohe Followerzahlen hat. Wieso schaffen es feministische Vorbilder nicht, Jungs und Männer in genauso hoher Zahl abzuholen? Warum erziehen diese alten Werte, wie du sie jetzt auch beschrieben hast, von Männlichkeit und von Abwertung von Frauen so stark?
Das hat vielleicht zwei Gründe. Es gibt Studien, die zum Beispiel sagen, dass in Zeiten von gesellschaftlichen Krisenmodi, also wirtschaftlichen Problemen, sozialen Problemen, politischen Unwägbarkeiten, der Rückgriff auf traditionelle Männlichkeitsbilder größer ist. Das ist eine Studie des Bundesforums Männer. Das heißt, da gibt es wissenschaftliche Tendenzen, die das aufzeigen. Und gleichzeitig, das muss man auch an der Stelle so deutlich sagen, das, was die ja versprechen, ist ja einfache Antworten auf sehr komplexe Dinge. Das heißt, wenn wir feministische Antworten geben würden, würde das erstmal bedeuten zu sagen, das ist ein Prozess, an dem du ein Leben lang arbeiten musst. Und das klingt zugegebenermaßen nicht so sexy, wenn ein Andrew Tate zum Beispiel sagt, die Welt gerät aus den Fugen, weil der Feminismus in Anführungszeichen den Männern Macht wegnimmt. Und was die im Prinzip sagen ist, wir geben euch Handlungsfähigkeit, Stabilität, Sicherheit und eine Kontrolle. Wir brauchen auf jeden Fall eine feministische Gegenöffentlichkeit, aber das würde bedeuten, dass wir auch Räume dafür schaffen müssen, Ressourcen dafür bereitstellen müssen, um mit diesen Jungs in den Unsicherheiten auch ins Gespräch zu kommen. Und das ist vor dem Hintergrund der Diskursverschiebung, das ja auch eine feministische Errungenschaft ist, nämlich diese Räume für Jungs zu schaffen. Das steht so ein bisschen außer Frage, wie wir da weitergehen können und diese Räume schaffen können. Von daher, die geben im Prinzip nur einfache Antworten auf sehr komplexe Dinge und das ist natürlich empfänglich für junge Männer, die auf der Suche nach Orientierung sind.
Wir haben jetzt viel über so öffentliche Räume gesprochen, wie Social Media, wo dann eben Diskurs stattfindet. Aber lass uns mal auf die zwischenmenschliche Ebene gucken. Mhm. Was kann ich denn machen, wenn bei männlichen Freunden oder beim Papa oder beim Bruder so latente oder eben auch ganz explizite frauenfeindliche Aussagen fallen? Was mache ich da?
Das kommt, glaube ich, immer auf den Kontext ein. Aber ich glaube, ich spreche jetzt aus einer männlichen Perspektive. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wenn an dem Tisch zum Beispiel auch ein Mann sitzt, dass genau dann zum Beispiel er dagegen argumentiert, weil wir wissen leider auch aus Studien, auch aus eigener Erfahrung, ich gehe selber zum Beispiel auch an Schulen, arbeite mit Jungs und Männern wird oftmals eben von anderen Männern öfter zugehört, also eine Gleichwertigkeit auch anerkannt. Und da braucht es tatsächlich Männer, die sehr stark auch mal dagegen argumentieren und sagen, hey, warum hast du das gerade gesagt? Was führt eigentlich dazu, dass du genau so denkst? Wir denken immer nicht, dass da ein bisschen mehr auch an Verunsicherung stattfindet, aber was, glaube ich, wichtig ist, dass wir anerkennen, dass Männer auch Gesprächsbedarf haben und gerade zu den Themen Gesprächsbedarf haben. Deshalb würde ich, glaube ich, eher dafür plädieren, wir Männer müssen uns selber in die Pflicht nehmen und diesen Frauenhass, von dem wir sprechen, vor allem auch als Männerproblem verstehen und eben Männer auch mit anderen Männern zu Gewaltthemen ins Gespräch zu bringen.
Jetzt sind ja aber Frauenrechte, Gleichberechtigung, der Schutz vor Gewalt alles so Themen, die in der aktuellen Welt vor allem viel von Frauen vorgebracht und thematisiert werden, gerade auch in Freundeskreisen oder in der Familie. Du hast jetzt schon davon gesprochen, dass Männer sich gegenseitig in die Pflicht nehmen sollen, aber ich würde jetzt mal aus meinem Freundeskreis davon ausgehen, da sind wir doch schon noch relativ weit von entfernt. Was wäre denn so ein erster Step?
Ich glaube, ein erster Step jetzt für Männer, vor allem Vorbilder auch mal außerhalb von Männern zu suchen. Ich glaube, das einmal anzuerkennen, dass es da eine große Wissenslücke gibt, auch anzuerkennen, dass es auch damit zu tun haben wird, dass man Unsicherheiten und auch Stabilitäten, die man so gewohnt ist, auch aufbrechen muss. Ich glaube, wir brauchen auch Vorbilder, auch im digitalen Bereich. Also Vorbilder, männliche Vorbilder, die auch eine profeministische Haltung haben, denn dadurch auch Sehgewohnheiten gebrochen werden können, die vielleicht eben auch, ich will jetzt nicht sagen, einen pädagogischen Effekt auf Männer haben, aber zumindest dafür sorgen können, dass sie nicht denken, ach so, das sind ja nur so Frauen, die das machen, sondern das sind auch Männer darin beteiligt. Und die zeigen auch auf, dass Männer auch was vom Feminismus haben können, dadurch profitieren können, indem sie zum Beispiel einengende toxische Rollenbilder auch aufbrechen können. Das muss, glaube ich, auch so ein bisschen die Aufgabe dieser feministischen Gegenöffentlichkeit sein und sagen, wir Männer haben eine ganze Welt dadurch zu gewinnen, wenn wir uns auch feministisch verändern.
Fikri Anne-Altentasch habt ihr gehört. Er ist Autor und schreibt über Themen wie Männlichkeit und Antifeminismus unter anderem und gibt auch Workshops über kritische Männlichkeit zum Beispiel. Wir haben über Hass und Gewalt gegenüber Frauen gesprochen.
Deutschlandfunk Nova.